Stefan Pflanzl, das ist dein Name. Soweit stimmt es einmal, gell?
Das stimmt, ja.
Und somit haben wir den hervorragenden Einstieg schon einmal geschafft, fehlerfrei sozusagen reinkommen. Die Geschichte ist allerdings mehr als nur der Name, sondern er steht, also ich möchte sagen, der Untertitel würde irgendwie für mich so super Typ passen, weil allein schon so, wie wir uns jetzt kennengelernt haben, erweckst du eben auf mich so diesen Eindruck vom Supertypen, und dafür gibt's natürlich auch eine dazu passende Geschichte, wie ich auf das Ganze gekommen bin. Man muss zu Beginn einmal sagen, wir sind den Studiotisch runtergefahren. Das ist insofern besser für dich, weil du sitzt im Rollstuhl, und diesen Grund, ich glaube, damit sollten wir vielleicht einmal beginnen, also in Wahrheit eben, wie alles begann.
Ja, also jetzt am 11.07. wären es 15 Jahre, dass passiert ist. Da war ich als Sportfotograf beim Peak Break Radrennen unterwegs. Und mein Job war es, hinten am Motorrad oben zu sitzen, teilweise auch verkehrt, und die Radlfahrer zu fotografieren. Und da sind wir eben auf Richtung Kronplatz gefahren, auf dem Furkelpass. Und da hat ein entgegenkommendes Fahrzeug auf einer eigentlich teilgesperrten Strecke, also der hätte eigentlich nur Schritttempo fahren dürfen, und hat das aus irgendeinem Grund nicht gemacht, wir wissen es nicht, und hat die Kontrolle sozusagen verloren und uns frontal von der Straße verrammt.
So, daraus entstanden ist eine Verletzung, die dich eben bis heute begleitet, in dem Fall sitzend. Wie ist es weitergegangen?
Naja, der Abtransport von 1770 Meter Seehöhe war wirklich schwierig, wirklich problematisch. Also es hat ewig gedauert, bis ich im Krankenhaus war, und hat mir blöderweise auch selber den Helm runtergezogen, was man ja nicht machen sollte. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr alles, ich weiß es nur aus Erzählungen, dass ich dann irgendwann eben in Bruneck im Krankenhaus war. Und die Zeit dort war richtig komisch, weil das Krankenhaus ist eigentlich hauptsächlich im Winter belegt und ähnelt im Sommer, zumindest damals, einer Geisterstadt. Und sind dann nur sporadisch Ärzte zu mir gekommen, die sich zwar bemüht haben, aber ich bin dann halt einfach tagelang dort gelegen, einfach nur zum Schauen, was passiert mit mir. Ja. Ich habe am Anfang die Hände nicht heben können, weil eben, wie wir nachher erfahren haben, in der Halswirbelsäule das Rückenmark übergetreten war. Und damals habe ich mir sowieso gedacht, okay, scheiße. Weil ich mir einfach nicht gewusst habe, werden die Hände jemals wieder zum Bewegen gehen. Ja. Und hat sich dann zum Glück so weit verbessert, dass ich dann dort bereits wieder das linke Bein ansteuern konnte und eben die Hände. Und so bin ich dann eben mittels meiner Privatversicherung in die Privatklinik nach Wien transportiert worden mit der Rettung, weil ich einfach gemerkt habe, in Südtirol werde ich eine gescheite Behandlung kriegen. Und das liegt jetzt aber gar nicht am Krankenhaus an sich, sondern einfach daran, dass im Sommer dort einfach nichts los ist. Ja.
Inkompletter Querschnitt ist das, womit sie es ganz vereinfacht beschreiben lässt, womit du dich seitdem auseinandersetzen musst, um jetzt gar nicht den Weg lückenlos durchzugehen, sondern wie groß auch immer du möchtest, diesen Sprung eben zu machen. Also es hat einfach einige Behandlungen gegeben, die halt versucht haben, entweder zu retten, was zu retten ist, oder zu verbessern, was zu verbessern ist. Um nur diesen Teil noch sozusagen anzusprechen, wie oft hast du gehadert, wie oft hast du dir die Warum-Frage gestellt, und wann hat es aufgehört?
Naja, der Weg war ja nicht linear. Also viele glauben, ich bin von Anfang an im Rollstuhl gesessen. Das stimmt nur teilweise. Also am Anfang habe ich natürlich einen Rollstuhl gebraucht. Dann hat sich's aber so weit das linke Bein verbessert gehabt, dass sie wieder auf Krücken gehen konnte, mit Spezialorthesen, und auch mit dem Fahrrad fahren konnte. Da war ich dann eben sogar als Ultraradfahrer unterwegs mit einem aktiven Bein. Und diese Warum-Frage habe ich mir immer gestellt, wenn es schlechter worden ist. Also ich habe dann doch insgesamt 33 Operationen gehabt. Und diese Warum-Frage ist schon immer gekommen, wenn es wieder schlechter worden ist. Weil es für mich natürlich immer gedacht habe, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich bin aus dem Rollstuhl rausgekommen. Und wenn ich dann immer wieder den Rollstuhl braucht habe, habe ich mir schon gefragt, so, boah, warum eigentlich, ne? Es war schon so gut, ne?
Du hast gesagt, es ist nicht ganz linear verlaufen. Das betrifft ja einige deiner Geschichten, also dass es ganz gerade durchgeht, vielleicht beim Ultraradlfahren, dass es da gerade war, das weiß ich nicht. Aber jetzt so, also deine Geschichte, die dich ja immer wieder, ich nenne es einmal so, um das Bild zu zeichnen, zur Bande hingeworfen hat, aber eben auch immer wieder zurück hinein in die Spur. Und da gibt es einfach einige Namen oder Personen zumindest, die dabei eine große Rolle gespielt haben, weil ganz allein es halt einfach schwierig ist, das alles zu meistern.
Naja, klar. Also ich muss sagen, alleinig bist du in der Situation komplett verloren. Du brauchst auf der einen Seite einen familiären Background, der dich auffängt. Du brauchst Freunde und du brauchst aber auch jemanden, der das vielleicht schon einmal ähnlich erlebt hat. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich alles gehabt habe davon. Und von der Familie her waren zum Glück alle von Anfang an für mich da und haben mich aufgefangen. Die Freunde haben mich aufs Novarock mitgenommen, egal in welcher Phase, und sind mit mir fortgegangen. Und von dieser Peer Group von Menschen mit Behinderung war es der Manfred Putz, der Ultra-Handbiker, der mich ein Jahr nach dem Unfall beim selben Rennen, wo ich dann wieder fotografiert habe, bereits mit Handicap, gesagt hat, hey, du hast jetzt einen Unfall überlebt, warum schmeißt dein Leben weg? Und der Satz hat mich geprägt und wie er dann genau am Jahrestag von meinem Unfall am 1. am Großglockner in einer für mich unpackbaren Zeit mit dem Handbike raufgefahren ist und mir zugeschrien hat, siehst du, alles ist möglich, habe ich mir gedacht, okay, ich muss mein Leben in die Hand nehmen.
Und das hast du nicht nur gemacht, sondern, du hast ja gesagt, es waren einige Personen auch neben dem Manfred noch da, die dich irgendwie dabei unterstützt haben. Aber der wichtigste Griff war der, deine eigenen Hand zum eigenen Schopf, um dich rauszuholen, weil, um jetzt beim Novarock sozusagen Anleihe zu nehmen, keine Ahnung, ob es Gatschik oder was auch immer war, man kann schon irgendwo stecken bleiben inzwischen einmal. Jetzt könnte man sagen, gut, mein Vorteil ist, ich brauche keine Gummistiefel, weil ich habe Raffen, die im Dreck stecken und nicht meine Zechen. Aber diesen Schritt selbst zu machen, eben es selbst anzugehen, in dem Fall durch so einen Satz geprägt, den wer gesagt hat, ist das im Nachhinein jetzt auch der Startschuss, ich will nicht sagen für dein zweites Leben, aber zumindest einmal dafür gewesen, dass du sagst, okay, nach vorne schauen?
Ja, schon. Also ich habe lange damit gehadert, mit dem Unfalllenker, warum hat der abgefahrene Reifen, warum fährt der da so schnell, warum erwischt er genau uns dort auf einer Stelle, die eigentlich nicht unübersichtlich war. Und irgendwann habe ich dann gelernt, erstens einmal, dass jeder Mensch Fehler macht und dass der einfach nur einen Fehler gemacht hat an einem Tag. Ein Fehler, der wahrscheinlich vor 100 Mal absolut irrelevant ist. Ja. Aber das eine Mal eben genau ich dort war. Und irgendwann habe ich dann gelernt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt zurückschaue auf was ich nicht verändern kann, dann tut es eigentlich nur mir schlecht. Und das heißt nicht, dass ich nicht bis zum heutigen Tage noch auf die Phasen habe, wo ich, ne, hadern tue ich nicht mehr, aber wo das, was danach passiert ist nach dem Unfall, jetzt gar nicht nur die Verletzungen, sondern dieser soziale Teil, dass auf einmal meine Selbstständigkeit vorbei war, ich finanziell die ersten Jahre danach unglaublich gekämpft habe natürlich und ohne meine Eltern das gar nie geschafft hätte. Ich hätte teilweise ohne meine Eltern nicht genug Geld, um mir Essen zu kaufen. Ne? Und das einfach nur, weil ich ein Unfallopfer bin. Das war der Gedankengang, mit dem ich lange gehadert habe. So in der Art, ich kann eigentlich nichts dafür und bin aber der, der jetzt die Krot fressen muss, der alle paar Wochen irgendwo vortanzen muss und sagen, wie behindert er ist, ne? Schier gesagt. Und nicht jetzt abwarten gemeint, sondern einfach immer zu beweisen, wie schlecht das es mir geht. Monat für Monat, irgendwo bei einer eigenen Behörde, ne? Das war eher das, was mich immer zum Hadern gebracht hat, weil egal wie gut ich mich selber aufgebaut habe, spätestens wenn ich dort gesessen bin, habe ich es ja klar machen müssen, wie schlecht es mir geht, weil ich sonst nicht einmal genug Geld gehabt hätte, um mir Essen zu kaufen. Und das ist der Kampf, der mir bis heute noch irrsinnig wehtut, weil ich einfach weiß, wie viele Leute jetzt in dem Moment da draußen den Kampf führen. Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen nach einem Unfall oder Menschen mit unsichtbaren Behinderungen, die einfach Tag für Tag erklären müssen, hey, so schlecht geht's mir. Und es wird einfach nicht gesehen.
in diesem Wissen und kombiniert, jetzt komme ich nochmal zu Manfred zurück, mit dem letzten Endes auch Versprechen, das du ihm gegeben hast, beziehungsweise, um jetzt beim Sport, bei der Sportmetapher zu bleiben, den Ball aufgenommen hast, den er dir zugeworfen hat, war für dich aber klar, eben für diese Menschen, die du gerade angesprochen hast und auch letzten Endes für den Manfred, für dich selbst, einfach nur für alle, die es in irgendeiner Form betrifft, es ist was zu tun und du willst in dem Fall auch selbst dafür verantwortlich sein, dass auch die Hilfe, die du bekommen hast, nicht von allen in dem Ausmaß zumindest, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, aber eben um als Person jetzt nochmal den Manfred zu nennen, um eben etwas fortzusetzen, was ja eigentlich schon angefangen gehabt hat bei euch beiden.
Genau. Also ich kann mich noch erinnern, da war ich mit ihm gemeinsam beim Extremrennen in Chile, in der Atacama-Wüste in Arica. Also eine Gegend, wo eigentlich zwei Menschen mit Behinderung nicht alleinig unterwegs sein sollten. Aber wir haben es einfach gemacht. Und da waren wir dann bei der Christusstatue oben am El Morro, am ganz bekannten Punkt in der Region. Und da hat er zu mir gesagt, Stefan, wenn mir mal was passiert, bitte mach weiter. Bitte bring meine Geschichte weiter. Bitte schau, dass es weiterlebt. Ne? Und ich habe mir damals noch gedacht, naja gut, ich meine, bei den Rennen hat schon immer brenzliche Situationen gegeben von ihm, weil der ist ja nonstop durch die Wüste gefahren, als Handbiker. Ne? Ich meine, dass das lebensgefährlich ist, glaube ich, darüber braucht man nicht reden. Ne? Aber ich habe nie gedacht, dass er sterben könnte. Und dann war es im Prinzip 3 Monate nach dem Rennen soweit, dass mich eine meiner besten Freundinnen anruft und sagt, du hast einen Unfall gegeben mit dem Zug und mit dem Handbiker. Und ich sage, okay. Und sie sagt, das war der Manfred. Und in dem Moment habe ich nichts mehr gedacht, sondern bin losgefahren zu seinem Haus und habe gesehen, dass der Rollstuhl noch draußen steht. Und ich habe gewusst, wenn er draußen steht, ist er noch unterwegs mit dem Handbike. Und dann habe ich seinen Nachbar angeredet und gesagt, ja, es stimmt. Und dann war für mich klar, okay, das ist eingetreten. Und es ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich öffentlich drüber rede, weil es wirklich diese 11 Jahre braucht hat, bis ich drüber reden habe können, weil es einfach schon so ein Moment war, wo ich gesagt habe, so, jetzt musst du irgendwie da sein. Und jetzt dann musst du wirklich das Vermächtnis weitertragen. Ne? Und ich habe die Bilder, die ich immer wieder irgendwo poste, wir haben erst jetzt wieder einen Artikel drüber gehabt in einer Rollstuhlzeitschrift. Und ich habe dann im Zuge der Arbeit mit der Behinderten Selbsthilfegruppe, wo er auch zwischenzeitlich Obmann war, wieder gelernt, mich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich dann wieder gelernt, okay, ich habe mit seiner Tochter wieder sehr viel Kontakt gehabt, die selber immer eine Behinderung hat. Ich habe mit einer Ex-Frau sehr viel Kontakt gehabt und habe dann wieder gelernt, dass ich schon kann, das Vermächtnis weiterzutragen. Auch wenn ich natürlich sportlich nie auf dem Level machen werde wie er, weil das war ein Phänomen. Ja. Nur das Menschliche weiterzutragen, diesen Gedanken, tu es einfach. Diesen Gedanken gar nicht so viel drüber nachzudenken, sondern einfach zu tun. Oder wie er es gesagt hat, alles ist möglich, man muss es nur tun. Das kann ich und das mache ich jetzt auch.
11 Jahre, hast du gesagt, hat es gedauert. 11 ist generell die Zahl, die ich gleich aufgreifen möchte, nämlich am 11.11. nicht nur Forschungsbeginn, sondern auch der Gründungstag von einem, wie ich zumindest finde, sehr wichtigen Verein, nämlich Different Life, Inklusion jetzt. Ist etwas, worüber wir dringend reden sollten, finde ich, weil es einfach ein Ort und eine Gelegenheit ist, die man kennen sollte, wenn man vielleicht ein Mensch mit eben einer Beeinträchtigung ist.
Ja, also die Zahl 11 ist sehr vakant, weil das Unfalldatum war der 11.7.11. Und am 11.11.2011 bin ich das erste Mal vom Krankenhaus in meine damalige Wohnung nach Baden bei Wien gekommen. Und deshalb war es mir wichtig und ich habe die BH Weiz gebeten, das als Gründungsdatum mir zu geben. Und sie haben meinen Wunsch umgesetzt.
War 11er ohne Goli.
Genau, ja. Also, das war der Grund, warum wir es unbedingt an dem Tag das Gründungsdatum haben wollte, weil das die Geschichte mitträgt. Und bei uns im Verein geht es eben genau darum. Also, das habe ich damals schon mit Manfred gegründet gehabt, noch als Sportteam und mit seinem Tod dann auf Eis gelegt. Und eben dann wieder an der 10. Todestag von ihm letztes Jahr war, habe ich gemerkt, ich muss da irgendwas wieder machen damit. Ich habe gemerkt, dass dieses Vermächtnis einfach jetzt gerade gebraucht wird. Weil wir einfach in einer Zeit leben, wo sehr viel Unsicherheit da ist, auf vielen Ebenen wird alles teurer, Sozialleistungen werden gekürzt, die Menschen werden unsicherer, wir haben Kriege, wir haben Korruption. Und gerade da ist es, glaube ich, für die Menschen unglaublich wichtig, was zum haben, das einfach so einen gewissen Halt gibt. Und die Gemeinschaft ist das, was am meisten Halt gibt. Und ja, bei der Behinderten-Selbsthilfegruppe Hartberg-Fürstenfeld ist dann der Weg dort nicht mehr weitergegangen für mich, weil ich einfach gemerkt habe, die machen ihr Ding weiter und das ist gut, aber ich brauche was anderes. Und dann habe ich mit Menschen, und ich sage immer, eben einfach die Besten zusammengesucht, die ich gefunden habe, und habe dann mit denen einfach den neuen Verein gegründet. Ne?
Es geht, wenn man es ganz einfach sagen will, und da bitte ich dich, das dann mit Inhalt zu befüllen, darum, 2 Stunden immer mal raus aus dem Alltag zu kommen. Aber beschreibe mal, worum geht es dann wirklich tatsächlich, wenn ihr euch halt trifft?
Um einen Austausch. Also wir probieren den Menschen zu zeigen, du kannst vieles machen, egal in welcher Lebenssituation du bist. Wir haben sowohl Menschen ohne Behinderung dabei, die einfach mitmachen, die ja unglaublich wichtig sind. Dann haben wir Menschen mit unsichtbaren Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen, Menschen nach Traumata oder eben ganz klassisch eben Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen dabei, die mitkommen mit uns zum Bogenschießen, zum Sit-Up-Paddeln, also Stand-Up-Paddeln im Sitzen, oder eben auch die sie beim Spektrum-Treff treffen, Plattform oder ein Projekt, wo sich Eltern von Kindern mit Autismus treffen, mit den Kindern in einem geschützten Rahmen und sich austauschen können. Und auch die Hobbyhopper, wo man Hobbys ausprobieren, wie letztens das Weinglas bemalen. Das alles hat eins gemeinsam. Menschen treffen sich, die aus irgendeinem Grund zusammenpassen. Menschen tauschen sich aus und Menschen haben gemeinsam eine gute Zeit. Und nehmen was mit, was sie vielleicht in Zukunft für sich umsetzen können. Egal, ob das jetzt ist, einfach einmal kurz was zu bemalen. Ob das jetzt ist, dass man weiß, okay, andere geht's gleich wie mir. Oder dass man einfach sagt, hey, ich fange jetzt an zum Bogenschießen oder zum Sit-Up-Paddeln.
Die beste Version von Inklusion, gelebter Inklusion, weil es eben nicht wichtig ist, wer immer ist, wo man herkommt, also oder weswegen man da ist, sondern die Sache dort verbindet eben dann diese Menschen, die eben sich fürs selber interessieren. An der Stelle, glaube ich, passt auch ganz gut, weil du Autismus angesprochen hast. Und ich bin überzeugt, viele, die jetzt hören, denken sie im ersten Moment, na, nicht das auch noch. Du hast einen Sohn, der auch in dem Fall Autist ist.
Ja, neurodivergent. Also bei ihm, wir sind noch in der diagnostischen Abklärung, ne? Und ich habe dadurch als Server jetzt erlebt, dass die Kinder einfach das Leben anders wahrnehmen, aber in einer unglaublich positiven Art und Weise für mich, ohne dem aber jetzt einen Leidensdruck absprechen zu wollen. Ja? Also gerade das Thema Schule, gerade das Thema Gesellschaft. Ja? Und ich rede jetzt weniger von meinem Sohn, sondern einfach, was ich beim Spektrum-Treff mitkriege. Und ich habe da gestern auch noch mit meiner Kollegin, die das macht, ein langes Gespräch geführt, die einfach sagt, wenn man sieht, wie unterschiedlich eigentlich jeder Mensch mit Autismus ist und dann trotzdem wieder wie gleich. Und ich glaube, dass das irrsinnig wichtig ist für die Eltern, zu sehen, mein Kind ist ja gar nicht so anders, sondern dass die autistischen Kinder, so wie sie es gestern ganz schön gesagt hat, trotzdem immer gewisse Dinge eint. Und da kommt jetzt auch wiederum mein Kind ins Spiel, der ja mit ADHS diagnostiziert ist und diesen Autismus noch abgeklärt wird, wo ich sage, okay, der Austausch mit den anderen Eltern, dass nicht nur uns so geht, dass Schulgehen eine Riesenherausforderung ist, dass es nicht nur uns so geht, dass man halt, wenn wir auf ein Event gehen, oder wir waren jetzt sogar mit dem Tonanzelfest, ne, dann muss ich halt gewisse Dinge überlegen. Wie mache ich es? Wie kann ich meinem Kind oder später Erwachsenen oder wie kann ich anderen Erwachsenen den Raum geben, dass die sich dort bewegen können. Und dort darf ich unglaublich viel lernen, gerade von meinem Sohn, weil die Leute oft sagen, Ma, du bist so viel für ihn da. Natürlich, das ist meine Aufgabe als Vater. Wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich Vater werden will, und das war eine bewusste Entscheidung von mir und meiner Lebensgefährtin, habe ich mich dazu entschieden, für mein Kind da zu sein. Das ist nichts, für das ich jetzt Lob haben will, sondern das sollte normal sein. Das ist das Bare Minimum. Ja. Was ich aber dazu sagen muss, was ich von ihm lernen darf, das ist eigentlich viel wertvoller an der ganzen Geschichte. Einfach das Leben vielleicht ein bisschen anders anzunehmen. Mir auch selber den Rückzug zu geben. Weil wir sagen immer, okay, die Kinder mit Autismus oder mit ADHS, die brauchen halt einen Raum für sich, aber das brauchen wir alle. Nur wir geben es uns einfach nicht. Und ich persönlich würde es mir wahrscheinlich nie geben. Ich würde immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Nur lerne ich dann von ihm wieder, dass ich mir zurücknehmen muss. Dass ich mir vielleicht Dinge nicht persönlich nehmen darf. Dass ich einem Urlaub nicht um 6 in der Früh raus muss fotografieren, sondern dass voll okay ist, einmal am Vormittag im Hotel zu bleiben. Und ich glaube, dass dieser Austausch so wertvoll ist.
Schön, würde sich eigentlich sogar als Schluss gerade hervorragend eignen. Und trotzdem möchte ich das nur noch mitnehmen, um zum eigentlichen Schluss zu kommen. Nämlich, jetzt lernt ihr gerade als Familie sehr viel voneinander. Und ich glaube, wir als Gesellschaft können sozusagen auch, was das angeht, unter Anführungszeichen eure Familie als Beispiel hernehmen, weil einfach der Umgang generell miteinander, also was ist normal, da hat jeder so seine eigene Vorstellung oder Beschreibung dafür, ja. Ich sage, normal gibt es eigentlich nicht, weil was ist normal, ja. Aber als Gesellschaft könnten wir diese ganze Geschichte gut hernehmen, um zu sagen, wenn ich einen Menschen im Rollstuhl sehe, dann muss ich ihn nicht bemitleiden in dem Moment. Wenn wir uns gegenseitig irgendwo auf der Straße sehen und uns helfen können, helfen wir uns doch, was möglich ist. Also einfach ein gutes Miteinander, das ist doch irgendwie das, was gelebte Inklusion, um das Wort nochmal herzunehmen, halt irgendwie in seiner besten Version hergeben kann. Also dein Appell, wenn man so möchte, zum Schluss noch an uns alle.
Jo, das ist eine gute Frage. Na, also man muss dazu sagen, ich muss da noch kurz ausschweifen dazu dem Thema, weil es einfach so weit ist. Meine Lebensgefährtin ist jetzt Personenbetreuerin geworden. Erstens einmal durch die Erfahrung mit mir, aber auch natürlich, weil sie als pflegende Angehörige ganz schwer in einem Regeljob sein kann. Und die ist jetzt Personenbetreuerin, die hat hervorragende Mitarbeiter und wir haben einfach gelernt, dass wir uns aneinander anpassen. Sie hat aus der Erfahrung heraus mit mir eine Firma gegründet, um Menschen mit Behinderung und auch ohne gut betreuen zu können. Das Ganze können wir uns einteilen auch mit Homeoffice, sodass sie auch bei uns sein kann, bei mir, bei unserem Sohn. Wir sind aber als Familie auch nicht so klassisch linear. Wir haben auch bereits andere Kinder in unsere Familie aufgenommen. Wundervolle junge Dame arbeitet dann sogar jetzt bei uns im Büro, wo wir vorher für sie da waren und jetzt, dass sie uns unterstützt. Wir haben auch Austauschschüler immer wieder, hatten jetzt aus Dänemark jemanden und kriegen jemanden aus Spanien. Und viele fragen uns, warum macht ihr das? Ihr hört das jetzt selber eigentlich schwer genug. Und ich sage, das stimmt so nicht. Natürlich haben wir es schwer. Es ist nicht leicht, dass ich nicht einmal als Fotograf was dazu verdienen darf, ja, weil ich früh verunfallt bin und einfach genau das Geld habe, was mir der Staat zur Verfügung stellt. Das ist nicht leicht. Und ich wäre froh, wenn sich da was ändern würde. Was der erste Appell ist. Vielleicht, wenn irgendjemand zuhört, der da was ändern kann. Es wäre sehr nett, wenn auch ich in der E-Pension mit Ausgleichszulage was dazu verdienen dürfte, weil natürlich alles teurer wird. Und ich natürlich, so wie jetzt im Autoankauf, abhängig bin von Stiftungen, weil ich mir eben nichts selber dazu verdienen kann. Wo wir aber als Verein jetzt da wiederum helfen. Die Erfahrung haben wir jetzt wieder genutzt als Familie, nicht nur meine Lebensgefährtin, dass sie das als Personenbetreuerin macht, sondern auch wir als Verein Different Life. Wenn jemand nicht weiter weiß, wo kriege ich Heilbehelfe her? Wie kann ich den Antrag stellen? Wo stelle ich den Antrag? Wer gibt mir den Antrag? Können sich die Leute bei uns melden und wir unterstützen. Ich bin jetzt alleinig am Donauinselfest, das übrigens sehr inklusiv ist. Shoutout ans Donauinselfest. Bin jetzt 12-mal angeredet worden auf mein Rollstuhlzuggerät. Und habe davon 10 Leuten unseren Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, wenn jemand aus seinem Umfeld, weil die haben immer jemanden gehabt, Bruder, Freund, Nachbar, mit Behinderung ans braucht, schreibt es mir per E-Mail an, ich schicke euch alles Nötige zu. Das mache ich aber nicht, damit ich cool dastehe, sondern das mache ich, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wenn ich jetzt mehr Menschen helfe, zu einem Zuggerät zu kommen, dass einfach die ganze Welt wieder einen Schritt inklusiver wird und wir alle davon profitieren. Weil ganz viele Menschen laufen herum, die man denkt, hey, der ist super fit, Dann erzählen sie mir, du habe eigentlich MS. Und ich denke mir, okay, sieht man nicht an. Und wenn die sehen, okay, wenn ich mal im Rollstuhl sitzen sollte, und das wird halt bei MS oft passieren, ja, dann gibt es Möglichkeiten. Dann bin ich nicht der arme Rollstuhlfahrer, der daheim sitzen muss und warten, bis die Zeit vergeht, sondern habe ich Möglichkeiten. Und das ist vielleicht der wichtigste Appell. Egal, in welcher Situation du im Leben bist, ob jetzt körperlich, psychisch oder irgendein Schicksalsschlag dazukommt, das Leben geht weiter und wir entscheiden, wie wir das Ganze annehmen. Ich kann jetzt daheim sitzen und sagen, ach scheiße, ich sitze im Rollstuhl. Oder ich kann sagen, okay, ich sitze im Rollstuhl, ich habe wenigstens immer eine Sitzgelegenheit mit.
Stefan Pflanzl, super Typ, so hat es begonnen, so möchte ich erschließen. Danke, dass du da warst und danke, dass du bist.
Sehr gerne und ich glaube, es ist wichtig, eben zu sehen, dass hinter dem Ganzen trotzdem noch ein Mensch steckt, der genauso Tage hat, wo ich mir denke in der Früh, ich mag eigentlich nicht. Und ich habe genauso meine psychischen Einbrüche und mein Lebensgefährtin Kind wahrscheinlich jetzt eine Stunde darüber reden für Dinge, die ich nicht mache. Daheim zum Beispiel, Geschirrspüler ausräumen oder so. Also nobody's perfect.